Ja, wir wollen die nächste halbe Stunde dafür nutzen, um wieder ins Wort Gottes zu schauen. Ja, Daniela, danke nochmal auch für dein Zeugnis. Ja, wir sind mittendrin in der Zeugnisreihe, in der Vorbereitung auf die Taufe. Sonntag stehen nochmal wieder steht ein Zeugnis an. Wir freuen uns drauf. Ja, jetzt aber zu der Bibelarbeit. Wir sind im Matthäusevangelium. Und sind jetzt bei Kapitel 11 gelandet, das letzte Mal. Ich denke, die Worte klingen uns noch im Ohr. Da ging es um Tröstungen, die Jesus mitgibt. Es war eine lange Rede. Ich glaube, das war die zweite lange Rede im Matthäusevangelium, wo Jesus sehr vieles nennt, vieles sagt, was seine Nachfolger so an Schwierigkeiten erleben werden. Und dann auch immer wieder nennt er die ganz unterschiedliche Tröstungen, die er mit auf den Weg gibt. Auch, ich denke mal, wir haben das noch im Ohr, woran man vielleicht auch gar nicht denken könnte, dass das auch mit ein Trost sein könnte. Aber so das Gebet auch zum Schluss, Herr, lass uns, daran denke ich auch noch, lass uns doch das neu lernen, diese Worte, die du mitgibst, auch als persönlichen Trost. So ähnlich war das Gebet dann zum Schluss, dass wir das neu lernen, das auch auf unser Leben anzuwenden. So, und jetzt Kapitel 11. Und es geschah, Vers 1, und es geschah, als Jesus seine Befehle an seine 12 Jünger vollendet hatte, ging er von dort fort, um in ihren Städten zu lehren und zu predigen. Ja, das war so der letzte Satz von der Begebenheit, von dieser langen Rede. Und dann in Vers 2 kommt eine Person in den Vordergrund. Da geht es um den Johannes den Täufer. Und ein ganzer Abschnitt, ziemlich ein längerer Abschnitt, da geht es um den Johannes den Täufer ab Verse 2 bis 19. Und je öfter ich diesen Abschnitt gelesen habe und die anderen Abschnitte in der Bibel, die mit Johannes den Täufer was zu tun hatten, es ist doch sehr viel in der Schrift über ihn berichtet worden. So dachte ich dran, Mensch, das ist ja so eine deutliche Fortsetzung dessen, wenn es darum geht, um Tröstungen in verschiedenen Herausforderungen des Lebens, wie Gott seine Diener tröstet, dann ist hier ein sehr praktisches Beispiel dafür. Hier ist eine Person, die Jesus hier anführt und anknüpft an die Rede, die er an seine Jünger gesagt hatte. Und hier geht es aber um eine bestimmte Person und wie Jesus sie tröstet in ihrer Zweifel, in ihren Kämpfen. So, und wir lesen ab Vers 2. Als aber Johannes im Gefängnis die Werke des Christus hörte, sandte er durch seine Jünger und ließ ihm sagen, bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und verkündet Johannes, was ihr hört und sieht. Blinde werden sehend und Lahme gehen, Aussätzige werden gereinigt und Taube hören, und Tote werden auferweckt, und Amen wird gute Botschaft verkündigt, und glücklich ist, wer sich nicht an mir ärgern wird. Johannes der Täufer. Ich denke, es wäre gut, in dieser Stunde ein bisschen wenigstens in sein Leben noch mal hineinzuschauen, ein paar Stationen aus seinem Leben kurz anzuschauen, um besser den Zusammenhang wiederherstellen. Wir haben das alles gelesen, aber noch mal als Erinnerung für den Zusammenhang. Die Geburt des Johannes des Täufers war etwas ganz deutlich Übernatürliches, und wir können uns daran erinnern, als in Lukas 1, wo das berichtet wird, wie der Engel Gabriel zu Zacharias kommt, der Priester ist, und ihm diese Botschaft bringt, deine Frau wird einen Sohn bekommen. Wir wissen, wie der Zacharias reagiert. Das war offensichtlich übernatürlich, aber ich wollte noch mal die Worte des Engels kurz vorlesen. Der Engel aber sprach zu ihm, zu Zacharias: Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Flehen ist erhört. Er hat darum gebeten, dass Elisabeth schwanger wird, und dein Flehen ist erhört worden. Elisabeth, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Johannes nennen. Und er wird dir zur Freude und zum Jubel sein, und viele werden sich über seine Geburt freuen, denn er wird groß sein vor dem Herrn. Weder Wein noch starkes Getränk wird er trinken und schon von Mutterleibe an mit Heiligem Geist erfüllt werden. Und so weiter. Und viele der Söhne Israels wird er zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und er wird vor ihm hergehen in dem Geist und in der Kraft des Elia, um die Väter Herzen zu bekehren zu den Kindern und Ungehorsame zur Gesinnung von Gerechten, um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Hier greift der Engel zurück auf die Prophetie, die im Alten Testament im Buch Jesaja verfasst wurde. Ich glaube, an zwei Stellen, Kapitel 40 und 57, wird diese Prophetie ausgesprochen, dass der Weg für den Messias wird vorbereitet werden. Und das wird jemand kommen, der diesen Weg vorbereitet. Und so wird Zacharias vorgewarnt: Dein Sohn wird das sein, der die Herzen der Menschen zu Gott bekehren wird, sozusagen, oder ihnen den Weg zeigen wird zu Gott. Und als Johannes anfing zu wirken, wir lesen davor nur ganz wenig von ihm, dass er ein sehr, sehr bescheidenes, asketisches Leben geführt hat. Seine Kleider waren aus Kamelenhaaren. Ich glaube, ich kann mich noch ganz schwach daran erinnern. Ich glaube, wir hatten mal eine Decke aus Kamelenhaaren. Die wollte ich nicht haben. Da schlief sich das sehr, sehr, die war sehr spickrig, hart. Und ja, und hier ist jemand, ja, ich sehe die Geschwister nicken, das ist so. Ja, die sind überhaupt nicht zu vergleichen mit Haaren von anderen Tieren. Und ja, Johannes trug diese Kleider an seinem Leib täglich und aß Honig und Heuschrecken, um, ja, es ist sehr, sehr bescheiden, wir können es uns kaum vorstellen. Aber so wuchs er, hielt sich sehr viel in der Wüste auf, um ja, mit dem Herrn ja, vorbereitet zu werden für diesen Dienst. Und als er anfing zu dienen und zu predigen und zu sagen: Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe gekommen, derjenige, der kommen soll, ist schon ganz nah, und ich bin nicht würdig, die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Und da lesen wir, dass ihm das ganze Volk aus ganz Judäa folgte und aus Jerusalem. Da werden wirklich diese Worte gebraucht, dass alle gingen zu ihm hin, alle folgten und kamen und wollten sich von ihm taufen lassen. Der Start seines Dienstes war sehr groß, sehr großartig, und ja, viele Menschen folgten ihm, und es werden auch Details über seinen Dienst berichtet, wie er zu einzelnen Personen sprach, wie weise er ihnen ja, den Weg der Nachfolge erklärte. So, Johannes ist da, und mittendrin, mitten in seinem Dienst, sieht er Jesus kommen, und er erkennt ihn. Und in Johannes 1 lesen wir folgende Worte. Johannes 1, sagt Johannes. Am folgenden Tag sieht er, Johannes, Jesus zu sich kommen und spricht: Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Dieser ist es, von dem ich sagte, nach mir kommt ein Mann, der vor mir ist, denn er war eher als ich. Und ich kannte ihn nicht, aber damit er Israel offenbar werde, deswegen bin ich gekommen, mit Wasser zu taufen. Und Johannes bezeugte und sprach, ich schaute den Geist wie eine Taube aus dem Himmel herabfahren und er blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht, aber der mich gesandt hat, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir, auf welchem du sehen wirst, den Geist herabfahren und auf ihm bleiben. Dieser ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft. Und ich habe gesehen und ich habe bezeugt, dass dieser der Sohn Gottes ist. Johannes der Täufer bekommt wieder auf einer übernatürlichen Art und Weise den Wink Gottes aus der Ewigkeit, der ihm ganz deutlich sagt, das ist derjenige, für den du den Weg vorbereitest. Und Johannes versucht sich zu weigern, und dass er Jesus nicht taufen will, aber Jesus sagt, das ist wichtig, so das zu tun, damit die Gerechtigkeit Gottes erfüllt wird. Denn er ist ja dafür gekommen, wir haben schon sehr eindeutig sind wir nochmal aufs Kreuz hingewiesen worden, dafür ist Jesus gekommen, um die Sünden der Menschen ans Kreuz zu bringen. Offensichtlich und ganz klar, Johannes wusste, wer Jesus ist, er bezeugte von ihm. Und später in Johannes 4 lesen wir noch, als seine Jünger Fragen haben und so den Dienst des Johannes und den von Jesus und seinen Jüngern vergleichen und Fragen haben zu ihrem Lehrer, zu Johannes dem Täufer, dann lesen wir in Kapitel 3, wir werden jetzt nicht den ganzen Abschnitt lesen, aber da lesen wir, wie Johannes seinen Dienst und den Dienst von Jesus erklärt und zusammenbringt. Und er sagt, er gebraucht dieses Bild vom Bräutigam und den Freund des Bräutigams und dass der Freund des Bräutigams, er freut sich, wenn der Bräutigam selber, weil um ihn geht es ja, dass er immer mehr ins Rampenlicht kommt und er abnimmt. Und hier sagt Johannes, er muss wachsen, ich aber abnehmen, sagt er. Und ein Mensch kann nicht empfangen, auch nicht eins, es sei denn, es wird ihm vom Himmel gegeben werden. Es ist ihm klar, dass er nicht immer im Rampenlicht stehen wird, sondern er sollte den Weg vorbereiten für denjenigen, der Messias sein wird. Und zum Schluss dieser Rede in Johannes 3 sagt er dann, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihn. Sehr eindeutig, sehr klar, bezeugt Johannes und dient in der Aufgabe, zu der er berufen worden ist, als derjenige, der den Weg für den Messias vorbereitet. So, und jetzt berichtet die Bibel aber, so wie Johannes war, sehr konsequent, sehr klar in seiner Botschaft, nicht jemand, der irgendwie hin und her wankte, sondern seine Botschaft war sehr klar und genauso deutlich ermahnte er die Pharisäer, die auch kamen und so tun wollten, wie alle anderen, sich auch schnell taufen zu lassen, um in dieser Bewegung auch mit drin zu bleiben. Aber Johannes sagte, ich mache das nicht pro forma. Es ist eine Entscheidung des Lebens. Es geht sich darum, sich an Gott zu wenden, sich zu Gott zu bekehren. Und das, was ihr tut, das ist nicht echt. Er hat sehr deutlich gesprochen und so war es auch bei einer Gelegenheit. Ich weiß es nicht, wie er an den Palast des Königs kam, aber wir lesen nur, dass er Herodes, den damaligen jüdischen König, der von der Besatzungsmacht, von den Römern eingesetzt wurde Und der Herodes hat da jemand geheiratet, hat eine Frau geheiratet, die eine Frau des anderen war, eine Frau seines Bruders war. Und Johannes hat ihn darin ermahnt. Und er kommt durch diese seine Wahrhaftigkeit, wird er ins Gefängnis geworfen. Ich weiß jetzt nicht, wie lange er im Gefängnis blieb. Aber in dieser Situation, im Gefängnis, treffen wir ihn hier in diesem Text, den wir eben gelesen haben. So, und jetzt hört er, hier lasen wir, in der Zeit, wo er im Gefängnis saß, hört er von den Werken des Christus. In Lukas 7 wird das nochmal etwas ausführlicher gesagt, dass seine Jünger, die sahen das alles, was Jesus gewirkt hatte, und sie kamen und berichteten es Johannes. Und daraufhin sandte Johannes seine Jünger zu Jesus mit dieser Frage. Als aber die Männer zu ihm gekommen waren, sprachen sie darüber, sagten sie diese Frage. Und hier wird dann nochmal dieses kleine Detail mit reingenommen in Lukas. In jener Stunde aber heilte Jesus viele von Krankheiten und Plagen und bösen Geistern. Und davor geschah die Heilung, geschah die Totenauferweckung. Und genau das alles, lasen wir, erzählten die Jünger des Johannes, ihrem Lehrer. Irgendwie hatten sie Zugang zum Gefängnis, zu ihm. Was da geschehen ist, wir wissen es nicht. Die Bibel berichtet uns das uns nicht. Wir können es nur in unseren Gedanken oder durch diese Texte, die wir haben, auch durch die Antwort Jesu ahnen und so der Zusammenhang der Texte spricht schon sehr deutlich davon, dass Johannes in einer wahrscheinlich der größten Krise seines Lebens sich befand. Denn er war doch derjenige, der berufen war, den Weg für den Messias vorzubereiten. Auf eine übernatürliche Art und Weise. Er wusste doch ganz genau, dass Jesus das Lamm Gottes ist. Gott hat es ihm doch gezeigt. Übernatürlich. Er wusste ja, wer dieses Lamm ist. Er beobachtete ja den Dienst des Jesu mit seinen Jüngern. Und hat seinen Jüngern erklärt, dass es so richtig ist, dass Jesus immer mehr in den Vordergrund geht und Johannes sich zurückziehen wird. Aber hier scheint, dass das Ganze irgendwo ins Wanken gekommen ist. Er zweifelt und wenn wir seine Frage lesen, wie er sie stellt, bist du der Kommende? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Irgendwie uns stellt sich sogar die Frage, kann jemand, der klar denkt und sich erinnert, diese Frage überhaupt stellen? Aber es ist Tatsache. Die Bibel berichtet darüber. Johannes, von dem Jesus auch später so viel sagt, so viel Gutes sagt, er war mächtig ins Wanken gekommen und denken wir dran, er war derjenige, der den Weg für den Messias vorbereiten sollte. Er hat ja von ihm Zeugnis gegeben und merken wir, wie stark dieses Zeugnis wieder zurückgezogen wird, wenn er in aller Öffentlichkeit fragt, bist du derjenige oder habe ich mich doch getäuscht? Wie stark er seine eigene Autorität, würde ich mal sagen, aber auch die Autorität von Jesus Christus, wie stark das möglich ist, sie in Frage zu stellen durch diese Frage. Sollen wir doch auf einen anderen warten? Weil Jesu Ziel war ja das, durch die Wunder, durch das, was er tat, den Menschen die Augen zu öffnen, damit sie sich bekehren. Denn das Himmelreich ist nahe gekommen. Er, der König, ist da. Und wie reagiert Jesus darauf? Bist du derjenige, auf den wir warten, oder kommt noch jemand? Anscheinend die Einsamkeit, die Last, die schwere Situation, in der er sich befand und wahrscheinlich auch schon gar nicht so, war er gar nicht so weit weg von seiner Hinrichtung, Das hat ihn in diese Depressive, in diese Stimmung gebracht, wo er, man sagt, man kann fast sagen, nicht mehr klar denken konnte. Und er schickt seine zwei Jünger, die ihm gerade das alles erzählt haben, was Jesus gemacht hat. Und vielleicht kamen bei Johannes auch diese Gedanken hoch, wenn das so ist, wenn er so mächtig ist, warum sitze ich hier? Ich war doch derjenige, der den Weg für ihn vorbereiten sollte. Wenn er sogar Tote auferweckt, warum bin ich hier? Und was sagt Jesus zu ihm? Durch seine Jünger. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin. Geht hin zu Johannes und verkündet Johannes, was ihr gehört und seht. Blinde werden sehend, Lahme gehen, Aussätzige werden gereinigt und Taube hören und Tote werden auferweckt und Armen wird gute Botschaft verkündigt. Und glückselig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Was macht Jesus hier mit seinem Diener, mit seinem treuen Diener, der so treu ihm den Weg für ihn vorbereitet hat und der so keine Kompromisse geduldet hat und so treu und klar verkündigt hat? Was macht Jesus? Er erinnert Johannes erstmal daran, was er schon gehört hat. Er hat es ja eben gehört durch seine Jünger. Was geschieht? Welche Wundertaten geschehen? Aber gleichzeitig, und da bin ich mir sehr sicher drin, erinnert Jesus Johannes an Stellen, die er höchstwahrscheinlich auswendig kannte. Das Buch Jesaja, das war ja das Buch, wo mindestens zweimal von ihm geschrieben war. Und können wir uns das vorstellen, wenn über mich vor vielen hunderten Jahren was geschrieben steht, stehen würde? Je älter ich werde, umso mehr forsche ich in der Ahnengeschichte, interessiert mich das umso mehr. Wir waren mein Urgroßvater und womit hat er sich beschäftigt, was hat ihn und so weiter, woran glaubte er? Und das war Johannes bestimmt sehr, sehr wichtig. Und Jesus erinnert ihn an diese Stellen, die seine Berufung waren, aber auch an eine bestimmte Stelle. Und Jesaja Kapitel 35, da lesen wir: Freuen werden sich die Wüste und das dürre Land, frohlocken wird die Steppe und aufblühen wie eine Narzisse. Denken wir dran, als Johannes anfing zu wirken, wo hat er gewirkt? In der Wüste. Das Land Israel ist ja zu 60% Wüste. Von alles, was südlich von Jerusalem liegt, ist Wüste. Und das war in erster Linie sein Dienst und dann halt am Jordan. Aber die Wüste wird frohlocken und wird anfangen zu blühen. Sie wird in voller Blüte stehen und frohlocken. Ja, frohlockend und jubelnd. Die Herrlichkeit des Libanon ist ihr gegeben, die Pracht von Karmel und Scharon. Sehen werden sie die Herrlichkeit des Herrn, die Pracht unseres Gottes, stärkt die schlaffen Hände, festigt die wankelnden Knie, sagt zu denen, die ein ängstliches Herz haben, seid stark, fürchtet euch nicht. Siehe, da ist euer Gott, Rache kommt, die Vergeltung Gottes, er selbst kommt und wird euch retten. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan werden und die Ohren der Tauben geöffnet. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und jauchzen wird die Zunge des Stummen. Denn in der Wüste brechen Wasser hervor und Bäche in der Steppe. Und so weiter. Man könnte das ganze Kapitel lesen. Ich denke, dass Jesus erinnert seinen Diener daran, an den Zusammenhang dieser Verse. Er zitiert Worte aus dem Alten Testament, die auch in anderen Stellen vorkommen, aber besonders deutlich hier in Jesaja 35. Und er erinnert, er zitiert diese Worte, und um damit Johannes, ich sage es mit eigenen Worten, aber so verstehe ich das, so glaube ich das wirklich, damit Johannes erinnert wird daran, was davor steht. Seid stark, fürchtet euch nicht, stärkt die schlaffen Hände, festigt die wankenden Knie, sagt zu denen, die ein ängstliches Herz haben und so weiter, der Herr kommt, seine Rettung kommt. Ich werde nicht zu spät kommen, sagt Jesus zu ihm. Zwar verändert sich deine Situation jetzt nicht, jawohl, viele Lahme werden geheilt, aber nicht alle. Viele Tauben wurden geheilt, aber nicht alle. Viele Gefangenen wurden freigelassen, aber nicht alle. Aber denk dran, Gott, der Herr, kommt. Und es lohnt sich, auf ihn zu vertrauen. Und daher diese Ermahnung in Vers 6. Und glückselig ist der, wer sich nicht an mir ärgern wird. Merken wir, wie schön, dass Gott mit diesem, dass Jesus mit diesem Wort anfängt. Er spricht keinen Weheruf seinem zweifelnden Diener aus, der völlig am Boden zerstört und zweifelt an der, ja, an der Berufung seines Lebens. Bestimmt hat er nicht an Gott gezweifelt, aber an der Hauptberufung. Wofür hat er gelebt? Wofür ist er jetzt im Gefängnis? Er zweifelt. Und Jesus sagt zu ihm nicht, wehe dir, dass du zweifelst, sondern er sagt, glücklich bist du, aber ganz wichtig, glücklich ist der Mensch, der sich nicht ärgert, der nicht Anstoß nimmt an mir, an meinem Werk. Anstoß nehmen, sich ärgern, heißt zu Sünde verleitet werden, praktisch von Jesus wegzugehen. Und Jesus sagt, glücklich ist, wenn du dabei bleibst. Glückselig, wer sich nicht an mir ärgern wird. Daran erinnert Jesus seinen Dünnern. Es ist glücklich, zu sprechen ist derjenige, der bei mir bleibt. Und mit diesem Gedanken könnten wir heute Abend von hier gehen, dass Gott weiß, wie er seine Diener tröstet. Und wenn wir in der nächsten Bibelstunde sprechen, darüber weiter sprechen werden, werden wir merken, wie Jesus, auch wenn Johannes so stark praktisch seine Dienst, seine Autorität mit dieser Frage öffentlich untergraben könnte, wie stark Jesus ihn ehrt in den Augen des Volkes und das wiederherstellt, was irgendwo aus dem Augenhorizont, aus dem Horizont gewichen ist und daran erinnert, was eigentlich wichtig ist, wofür Johannes Dienst da war, wofür Jesus gekommen ist und er appelliert an die Zuhörer zu glauben, sich nicht an ihn als Person, an dem es alles scheidet, er, Jesus als der Eckstein, sich nicht ärgert, nicht stoßt, nicht zweifelt, auch dann, wenn wir Worte aus der Schrift lesen, denn das ist auch Jesus Christus in Schriftform, dass wir uns da nicht dran ärgern, nicht dran stoßen, sondern bei ihm bleiben, sagt Jesus. Glückselig ist derjenige. Wir wissen nicht, was diese Worte bei Johannes bewirkt haben. Aber nach dem Zeugnis, was Jesus ihm weitergibt, kann ich nur sagen, kann ich nur glauben und wissen, das war der Trost, den Johannes in dem Augenblick gebraucht hatte. Nicht das Wort oder Versprechen, ich befreie dich, du kommst morgen aus dem Gefängnis raus, sondern bleibe bei mir. Ich komme nicht zu spät, ich werde retten. Und daher stärkt die wankenden Knien dieser Zuruf aus Jesaja und ich denke, daran konnte Johannes sich erinnern. Beten wir noch zusammen. Danke, Herr Jesus Christus, dass du genau weißt, wo jeder einzelne von uns sich befindet. Deine Wege mit uns sind sehr unterschiedlich. Mit jedem einzelnen von uns gehst du andere, unterschiedliche Wege. Aber danke für deine Erinnerung, dass das, wofür wir wirklich glücklich zu preisen sind, was wirklich wahres Glück ist, ist bei dir zu sein, bei dir zu bleiben. Auch in ganz unmöglichen Umständen, in Zeiten der Not und Dunkelheit. Danke, dass dieses Wort uns dazu ermutigt und uns ganz praktisch zeigt, wie du deine Diener ermutigst, aber wie du uns auch heute Abend ermutigst, bei dir zu bleiben, auch dann, wenn wir lange nicht alle Antworten auf unsere Fragen haben. Danke, dass du bei uns bist, wie du es versprochen hast, und dass du bei uns bleiben wirst bis zur Vollendung dieser Zeit. Danke dafür. In Jesu Namen. Amen.